Als Kind habe ich ganz oft diesen einen ganz bestimmten Traum gehabt. Ich breite meine Arme aus, bewege sie auf und ab wie Flügel und hebe ab. Und ich konnte damals schon Bus fahren, bevor ich einen Führerschein hatte. Natürlich. Träume tauchen auf und verschwinden wieder. Manche lassen uns nie los, können uns sogar verfolgen und zu Albträumen werden. Nach wie vor geben Träume WissenschaftlerInnen Rätsel auf. Einigen können sie sich jedoch darauf. Während wir schlafen, verarbeitet unser Gehirn das Erlebte des Tages. Welche Bedeutung die Bilder in unserem Kopf haben, wenn wir träumen, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. In der Kunst spielt der Traum seit jeher eine wichtige Rolle, ob als göttliche Vorhersehung in der Renaissance, als Ort der Selbsterforschung und der Flucht in der Romantik, als Ort des Geheimnisvollen im Symbolismus oder, wie im Surrealismus, als Zugang zur Realität. Welche Bedeutung der Traum damals wie heute für die Kunst hatte, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
1924, da schrieb der französische Dichter und Kunstkritiker André Breton im ersten surrealistischen Manifest: Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität. Wenn man so sagen kann, Surrealität. Damit begründete Breton eine ganze Bewegung, den Surrealismus, der im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Nach Ausstellungen in Brüssel und Paris zeigt nun auch die Kunsthalle Hamburg aus diesem Anlass die Ausstellung Rendezvous der Träume. Diesen eher kunsthistorischen Blick auf Träume wollte das Team vom Monopol-Magazin um einen zeitgenössischen erweitern und haben dafür mit KünstlerInnen über ihre Träume gesprochen. Warum es darin um Züge, die auf Häusern halten, und um Fliegenpilze geht, darüber spreche ich jetzt mit Elke Buhr und Sebastian Frenzel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Meine Mutter hat immer gesagt, was du in der ersten Nacht in einem fremden Bett träumst, das geht in Erfüllung. Das hat mich dann immer ziemlich unter Druck gesetzt, dass ich auch ja das Richtige in Anführungszeichen träume. In letzter Zeit, da erinnere ich mich nicht mehr so wirklich an meine Träume. Wie ist das bei euch? Wovon habt ihr zuletzt geträumt und wart ihr davon inspiriert?
Ich finde das immer sehr schön, dass Sebastian oft ins Büro kommt und von seinen Träumen erzählt und der träumt dann immer so tolle Sachen. Dann kommt der und hat angeblich davon geträumt, dass er die nächste Biennale kuratiert oder die Documenta, hat dann schon ein ganz fertiges Konzept im Kopf. Also solche tollen Sachen träume ich nicht. Aber es ist ganz schön, weil als wir angefangen haben, über dieses Traumthema zu arbeiten und dieses Traumheft zu konzipieren, haben wir dann in unseren Konferenzen, fingen dann auf einmal alle an und zu sagen, okay, ich habe heute das und das geträumt und das war irgendwie sehr lustig, oder Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss halt sagen, bei mir ist das eher so eine Art Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom. Das taucht dann tatsächlich auf, wenn wir bei der Venedig-Biennale sind, in der ersten oder zweiten Nacht, fällt mir dann immer ein, oder hatte ich den Traum, dass ich der Kurator von einem nationalen Pavillon war oder irgendwas. Und ich träume auch oft von Reinhard Götz, dem Schriftsteller, mit dem ich vor Jahren länger zusammengearbeitet habe und auch ein bisschen befreundet war. Und der, den ich vor allem total bewundere, der voll die Koryphäe ist für mich. Und oft habe ich von dem geträumt und bin dann morgens irgendwie schweißgebadet aufgewacht, weil ich in dem Traum dann so getan habe, als könnte ich mit ihm mithalten, auf geistiger, kultureller Flughöhe. Aber ich kann es überhaupt nicht.
Ja, ich träume eigentlich immer nur, ich muss ins Büro und muss irgendwas machen und habe 1000 Termine und muss außerdem noch Frühstück fürs Kind machen und so weiter und bin aber irgendwie zu spät und finde meine Uhr nicht und mein Handy geht nicht an. Also solche Sachen träume ich morgens total langweilig eigentlich.
Eure GesprächspartnerInnen, die haben ja einen sehr unterschiedlichen Zugang zu ihren Träumen. Elke, du hast mit Maria Magdalena Campos-Pons über ihre Träume gesprochen. Wir haben sie in diesem Podcast auch schon mal gehört. In ihrem Werk, da setzt sich Campos-Pons häufig mit ihrer eigenen Familiengeschichte auseinander. Spiritualität spielt eine Rolle, Rituale auch. Sie wuchs in Kuba auf und zog dann mit Anfang 30 in die USA. Welche Rolle spielen für sie Träume?
Na, für sie sind Träume ganz wichtig und das kommt, glaube ich, wirklich aus dieser spirituellen Tradition. Also ihre Familie hat Afrikaner afrikanische Wurzeln. Ihr Großvater hat noch als Sklave gearbeitet auf einer Plantage und sie haben gleichzeitig diese Yoruba-Tradition, also aus Nigeria, mit nach Kuba gebracht. Das ist dann zu so einer ganz eigenen Religion geworden und in ihrer Familie waren auch viele, also gerade so Frauen, die diese Religion auch ausgeübt haben, verschiedene Rituale ausgeübt haben. Und ihr Vater hat sie mir erzählt, ihr Vater hat ganz früh ihr immer gesagt, so, was hast du geträumt, und ist mit ihr da durchgegangen, hat das alles interpretiert. Und insofern ist sie damit aufgewachsen, zu denken oder zu wissen, dass ihre Träume eine Bedeutung haben.
Sie hat ja auch von einem Traum erzählt, den sie 12 Jahre lang geträumt hat, und zwar immer das Gleiche.
When I moved to United States in the early 90s, 91, I have a recurring dream for like 12 years. The same dream. The same dream, the same dream, the same dream. Strange or surprising for me was that I didn't dream about my new life. I become a mother, and I believe that that is something quite extraordinary. But in the time of that, I continue having the same dream. And it's a dream in Cuba, and it's a dream that is in a start in a terminal, in the bus terminal in the city of Matanzas, and go all the way back to the town that I was born and the town that I was growing up, and back to Havana, where I was just as an adult young lady. And it always ends in the rooftop of the school of art that I was attending. And I find out it was a recurring dream, but I didn't have other dreams in between. So what I dream is about this same journey. And this is important. I went back to Cuba. And when I went back to Cuba, I have never had that dream again.
Ja, das hat sie erzählt. Da hat sie halt immer geträumt, wie sie, also sie war in den USA und hat sich eigentlich darüber gewundert, dass sie nie darüber träumt, was eigentlich in den USA alles passiert ist, weil sie hat immerhin dann ein neues Leben aufgebaut. Sie hat ein Kind bekommen, sie hat an der Uni gelehrt, alles Mögliche. Nicht davon geträumt, stattdessen träumt sie, sie ist wieder in ihrer Heimatstadt, sie ist in einem Zug, der fährt durch ganz Kuba durch, ganz viele Haltestellen und endet in ihrer Kunsthochschule. Und das hat sie immer wieder geträumt, diese Reise, wie ein Film, hat sie gesagt, sei das gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie endlich wieder nach Kuba zurückgekommen ist. Also es war so, als hätte dieser Traum sie zurückgerufen und gesagt, jetzt komm doch mal wieder nach Hause.
Welche Rolle spielt jetzt dieser explizite Traum für ihre Kunst?
Na, sie hat diesen und auch andere Träume immer mal wieder gemalt und sie hat das auch zum Anlass genommen, sich wirklich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Also sie hat also während dieser Zeit, wo sie in den USA war und das immer geträumt hat, dann Arbeiten gemacht, die sich mit ihren Vorfahren beschäftigt hat, die sich mit ihrer spirituellen Geschichte beschäftigt haben. Und sie hat mir dann auch gezeigt oder sie hat uns auch geschickt, so andere Zeichnungen, sehr schöne Zeichnungen, die sich darauf beziehen, wirklich konkret auf Träume, wie zum Beispiel, wie sie fliegt, wie sie im Bett aus ihrem Zimmer rausgeflogen ist und dann in den USA über so einem Spielplatz schwebt und so weiter. Also halt all diese Dinge sind, hat sie immer umgesetzt, dann wirklich in diese ganz bezaubernden Traumzeichnungen.
Für Maria Magdalena Campos-Pons sind Träume auch eine Verbindung ins Universum, wie sie sagt.
Ich glaube, sie meint damit, dass das Bewusstsein ja nur ein Bruchteil von dem ist, was unser Gehirn alles kann. Also wir wissen nur ganz wenig von dem, was wir eigentlich denken und spüren. Und sie meint halt, dass wir mit unserem Gehirn oder mit unserem Bewusstsein eigentlich, dass wir verbunden sind mit dem Universum und deswegen irgendwas in uns Dinge weiß, die wir bewusst nicht wissen. Und als Beweis hat sie halt diese Träume, die für ihr, mit denen sie Dinge vorhersagen kann.
One of the dreams that I have, when the problem with the refugee took place in Europe, in 2015, 16, in my dream, I saw the caravans of people and I saw the tents, and I arrived in Athens and I was terrified because what I saw in Athens was exactly what I had seen in my dreams. It was not possible that this landscape in front of me now in this city was something that I saw like that I was flying, you know, like that I was in a bird's eye. And the same in my city. My city have Matanzas, Cuba, was a terrible explosion in which the oil tanks that hold the reserve for the oil tank of the city explode. And it was a catastrophic thing. I wrote that dream down. I saw it. I was before, but I didn't know there was any tank of anything. I just saw a terrible balloon of black smoke in an area of the city that I know perfectly well. And then later is this image of the months and months and months and months before that happened.
Also da hat sie zum Beispiel geträumt, die Flüchtlingskrise in Europa, meint sie. Also sie meint, sie hätte diese Flüchtlingsströme gesehen, bevor sie wirklich dann im Fernsehen waren, oder eine große Explosion, die sich mal in ihrer Heimatstadt ereignet hat. Die sagt, sie hätte sie auch vorher geträumt und sie findet das ziemlich gruselig sogar von sich selber. Also sie meint, sie hat auch manchmal richtig Angst vor ihren Träumen.
Maria Magdalena Campos Pons, die spricht davon, dass sie keinen Einfluss auf ihre Träume hat. Genau da setzen Carsten Höller und Adam H. an. Sie wollen nämlich Träume beeinflussen. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, welche Rolle spielen jetzt für die beiden Träume erstmal grundsätzlich?
Also erstmal muss ich sagen, das Gespräch mit den beiden war voll das Vergnügen, weil die so quick lebendig sind und sich ständig überbieten und auch beide so ein bisschen den Schalk im Nacken haben und allerhand Experimente an sich durchgeführt haben in psychedelischer Erweiterungstechniken, würde ich das mal nennen. Adam H. ist Neurowissenschaftler am MIT, also eigentlich eine sehr renommierte Forschungseinrichtung. Aber er steht da mit seinem Forschungsfeld Träume so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil eigentlich, nachdem bei Freud die Träume so überbewertet wurden quasi und alles aus dem Unbewussten erklärt werden sollte, ist eigentlich die Psychoanalyse seit Jahren so ein bisschen abgeschrieben. Und er ist jetzt aber jemand, der sagt, nee, Träume sind mehr als diese Entspannungsphase nur, wenn wir träumen, das hat gesellschaftliche Bedeutung.
Ja, aus dieser Auseinandersetzung mit Träumen, da haben sie Kunst gemacht, und zwar das Dream Hotel. Was ist das für ein Ort, Sebastian? Und wie sollen da Menschen unter deren Träume beeinflusst werden?
Ja, genau. Also Adam H., der Wissenschaftler, und Carsten Höller, der Künstler, haben gemeinsam dieses Dream Hotel entwickelt. Das soll so ein bisschen von Ort zu Ort wandern und verschiedene Räume haben. Sie haben jetzt mal angefangen mit einem Bett, mit einem Raum in diesem Dream Hotel, in dem man vom Fliegen träumt. Weil sie sagen, der Flugtraum ist eigentlich der häufigste Traum, den Menschen haben. Wobei man ihn vor allem in der Kindheit hat und dann später verlernt man den so ein bisschen oder träumt nicht mehr so oft davon. Und das sah dann konkret so aus, dass das Publikum, also da konnte jeder, der will reingehen, sich auf so eine Liege legen. Und dann wurden so über dir Bilderprojektionen von fliegenden Fliegenpilzen eingeblendet. Das Ganze wurde gemacht während der Einschlafphase, diese 15 Minuten ungefähr zwischen noch wach sein und noch nicht ganz schlafen. Oder auch in den REM-Phasen oder REM-Phasen am Morgen, weil das halt die Phasen sind, in der der Körper quasi noch sensibler ist für äußere Einflüsse. Also im Tiefschlaf nehmen wir äußere Einflüsse gar nicht mehr wahr, aber in diesen Phasen kann man quasi das Bewusstsein noch erreichen. Genau, und am Ende hat sich die Liege, auf der die Besucher lagen, auch bewegt, als sei es ein fliegender Pilz. Und sie wollten damit eben herbeiführen, quasi die Träume hacken, herbeiführen, dass die Menschen vom Fliegen schlafen.
Vom Fliegen träumen.
Vom Fliegen träumen.
Fliegend schlafen.
Ja, wie das dann konkret aussehen soll und wie man sich das vorstellen kann, hat hier auch nochmal Carsten Höller beschrieben.
The bed is on six, it's like a hexapod, it's on 6 feet. The bed moves very, very gently, it's a round bed. You're laying on it and then before you fall asleep, there's a voice in the language of your choice telling you a little bit about doing research, but also telling you that you should, like what Adam just said, think about flying and even think about flying with flying flygerics. And also what you see above your head is actually a flygeric replica that flies around you in a completely black space, mm-hmm. which only lit by a red lamp that is like a slit of light that goes back and forth like this behind your head, which means that when the mushroom is going through this like slit of light, it pops up and then disappears again and then pops up somewhere else, goes very quick, but it's a very hallucinatory thing because the mushroom is changing its shape. It's kind of morphing into, you know, stretching, it's bending, it's doing all kind of things. So that's what you see. Then you fall asleep, and then the bed is sensing where you are in your sleep and is responding to it, both by movement, that's one thing, but also by then again, at some point, the voice coming in again and telling you to dream of flying, dream of flying with flying flygerics and so on. Mm-hmm. You're monitored while you sleep by the bed that then responds accordingly and gives you information that specifically directs your dreams towards dreaming with flying flygerics.
Was ich interessant an diesem Werk finde, ist die Verbindung aus Kunst und Wissenschaft über die kreative Auseinandersetzung mit Träumen. Welche Verbindungen gibt es da zwischen Kunst, Träumen und Kreativität?
Also der Adam Haar, der wie gesagt viele neurowissenschaftliche Studien dazu durchgeführt hat, der hat eine ganze Reihe von Studien zitiert und sagt halt, wenn man Menschen in dieser Einschlafphase zum Beispiel Sprachen vorspielt und sie dazu bringt, dass sie von oder in einer Sprache träumen, dann erhöht das die Fähigkeit, dass sie diese Sprache erlernen. Wenn man ihnen Rätsel in dieser Einschlafphase vorspielt, dann können sie die am Morgen lösen, also mit höherer Wahrscheinlichkeit. Wenn Menschen Depressionen haben, dann hilft es, wenn sie von zurückgelegenen Traumata träumen, dass sie damit umgehen können. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass das, was wir träumen, dann tatsächlich auf den Tag auch Einfluss hat.
Und auch Adam Haar hören wir hier nochmal im O-Ton.
One of our studies says, oh, if there's a creativity test and we assess it two ways, computationally, and we assess it by sending it to a panel of creative professionals and experts. So like something like write a creative story or tell me all the alternative uses for an object really quickly in 2 minutes, the wildest ones you can think of. If you split people into groups and you make people dream of that object, and then these people are awake thinking of that object, these people will be 78% more creative than this group over here because they had a dream and they just used their dreams. And people who see those stories say, wow, that is really divergent. And this is not creative in the sense that, like, yeah, it's not polished, but it is the most unfiltered, the most uncontrolled thought that you will have about a topic is what a dream offers you. And often I think they can feel a little random or chaotic or inconsequential, but what they will not be is predictable. And that's why they're useful.
Adam Haar sagte, Träume sind nicht vorhersehbar. Und Carsten Höller würde hinzufügen, sie sind auch der letzte Ort, der wirklich uns gehört. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und was macht das mit der Kunst, die aus Träumen entsteht?
Ja, also die beiden haben mir vor allem erzählt, weil ich auch gefragt habe, ja, wollt ihr denn wirklich Träume hacken? Ist das möglich und ist es nicht auch voll der dystopische Gedanke? In allen möglichen dystopischen Romanen ist das ja so, oder in Science-Fiction-Filmen, der Bösewicht, der irgendwie die Träume der Menschen auch noch beeinflussen kann. Und dann gilt das immer als so letzter Bereich der Freiheit. Und deshalb war die Frage an die, ja, wollt ihr das überhaupt? Und die haben halt dann gesagt, hey, wir schlafen alle mit dem Fernsehen, mit dem iPhone in der Hand ein. Unsere gucken uns da am Ende noch irgendwelche TikTok-Filmchen oder was auch immer ein und träumen dann natürlich auch davon. Und das, was wir dann vorm Einschlafen uns angeguckt haben, beeinflusst dann auch unsere Kaufentscheidung am Morgen oder unser ganzes Konsumverhalten. Das heißt, die Träume sind natürlich kein purer, unverdorbener Bereich. Und genau darauf zielen die beiden eigentlich ab, indem sie sagen, sie wollen den Träumen ihren anarchischen, psychedelischen, freien Charakter wiedergeben und uns lieber vom Fliegen träumen lassen als vom nächsten Einkauf bei Amazon. Das ist eigentlich so der Kern ihrer Forschung, zielt eigentlich in so einen anarchischen, psychedelischen Bereich, wo man sich frei macht von, ja, von dieser Vorgeschriebenheit und der Verengung der Träume.
Elke, welche Gedanken hast du noch dazu?
Also ich finde das auf jeden Fall spannend. Ich würde total gerne mal in diesem Bett schlafen. Also Carsten Höller hat das ja auch schon vorher mal gemacht. Ich erinnere mich noch, im Hamburger Bahnhof gab es diese Rieseninstallation mit diesen Rentieren. Da gab es dann noch, die haben ja angeblich psychedelische Pilze gegessen und dann gab es das Rentierurin und keine Ahnung. Und man konnte sich dann irgendwie bedröhnt, konnte man in dem Museum in diesem Bett schlafen. Das habe ich damals natürlich nicht gemacht. Das war extrem exklusiv. Aber natürlich ist man total neugierig und natürlich möchte man Kontrolle über seine Träume bekommen. Und also ich glaube, das ist ja so ein ganz, auf der einen Seite ist das spannend, weil die das so wissenschaftlich angehen, und auf der anderen Seite ist das ja so ein ganz alter Menschheitstraum. Also die Menschen beschäftigen sich seit von Anfang an, sind die neugierig auf ihre Träume, wollen wissen, ob die wirklich was bedeuten. Manche sagen ja, manche sagen nein. Also nach dieser Ausgabe, nach der Beschäftigung mit dieser Ausgabe, habe ich nur gedacht, mein eigenes Verhältnis zu meinen Träumen ist eigentlich, ich nutze das überhaupt nicht richtig aus. Also ich sollte, wer weiß, was da, ja, wirklich total unterkomplex. Wie gesagt, ich träume halt davon, dass ich irgendwie zu spät komme und dass mein Handy nicht geht. Also ich meine, das kann es noch nicht gewesen sein. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Ehrgeiz vielleicht, interessantere Dinge zu träumen oder mich an interessantere Dinge zu erinnern, und fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr lohnende Art, sich damit zu beschäftigen, obwohl ja unser Titelkünstler Ernan Bass, das ist ja lustig, der hat uns ein Essay geschickt über sein Verhältnis zu Träumen, und der fängt halt an mit etwas, was viele sagen: Wenn mir andere Leute ihre Träume erzählen, höre ich sofort weg, ist super langweilig. So, ein bisschen gemein, ne? Also, dass man so sagt, okay, Träume erzählen, ah, das ist so langweilig und das macht so eine, ist irgendwie so eine Pseudo-Intimität und so weiter. Aber ich glaube, darüber muss man, über diesen Cringe-Moment muss man erstmal hinwegkommen und dann sagen, nee, ist mir egal. Meine Träume sind interessant, und ich glaube, das ist so ein, vielleicht so ein Fazit, was ich aus diesem Heft mitgenommen habe.
Ja, und ich fand es auch wirklich erstaunlich, weil als wir das Thema so konzipiert haben, hatte ich schon das Gefühl, das ist irgendwie voll anachronistisch. Also Surrealismus 100 Jahre, Freud, Breton, all diese Leute, das ist so over. Und hatte fast Hemmung, dass wir zeitgenössische Künstler anfragen, weil das so ein kitschiges Klischee ist. So, Künstler haben aufregende Träume und dadurch entsteht dann aufregende Kunst. Aber es war wirklich erstaunlich, wie viele Leute spontan mitgemacht haben und uns wirklich interessante Antworten geschickt haben.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass die Realität gerade halt nicht so lustig ist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, wirklich darauf zu bestehen, okay, es gibt noch einen anderen Ort und wir haben unsere Imagination und wir sind eben nicht in diesem, keine Ahnung, Krisenkapitalismus so gefangen, sondern ja, wir dürfen auch mal an was anderes denken. Und ich glaube, das war letztlich auch so ein Fazit aus dieser Beschäftigung damit.
Das sagen Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol Magazin. Vielen lieben Dank euch für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke dir. Schöne Träume.
Was haben Träume eigentlich mit Kunst zu tun und an welcher Stelle kommt die Kreativität ins Spiel? Darum ging es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Elke Buhr und Sebastian Frenzel, das Leitungsduo vom Monopolmagazin, haben über dieses Thema mit KünstlerInnen gesprochen. Maria Magdalena Campos-Pons, Carsten Höller und Adam H. haben wir in dieser Folge dazu gehört. Die Ausstellung Rendezvous der Träume in der Kunsthalle Hamburg, die läuft übrigens noch bis zum 12. Oktober. Ja, damit verabschiede ich mich. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.